Ein ganz wunderbares Thema heute Morgen, Diener der Gemeinde Jesu. Ich freue mich wirklich, das auch weitergeben zu dürfen heute Morgen. Ich finde es so eine Ehre für jedes von uns, für jeden bekehrten Menschen, so eine große Ehre, dass wir Diener sein dürfen in der Gemeinde, da wo Jesus arbeitet, dass wir mitarbeiten können mit ihm, das ist so schön. Zuerst möchte ich einen Text lesen aus Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14, das Evangelium. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr auch den Text anschauen. Ich lese von Vers 25 weg bis 35. Lukas 14. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, also mit Jesus. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zu gänzlicher Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und zu sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande sei, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Botschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut. Wenn aber auch das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ein hartes Wort. Es ist interessant zu sehen, wie bei Jesus jedes Mal, dass viele Leute da waren, um zuzuhören, hat er so eine harte Botschaft gegeben, dass die Leute weggegangen sind. Ist ganz merkwürdig. Einmal sind so viele weggegangen, dass er sogar seinen Jüngern gesagt hat, wollt ihr nicht auch weggehen? Ich hätte den Jüngern gesagt, bin ich dankbar, dass ihr noch da seid. Bin ich nicht ganz alleine, ne? Aber er hat gesagt, wollt ihr nicht auch gerade weggehen? Und da müssen die Jünger wieder, jedes Mal wieder entscheiden, Herr, nein, wir bleiben bei dir. Du hast Worte des Lebens. Ich habe sehr gerne diesen Text in 2. Mose 21, wo es um die Sklaven geht im Alten Bund. Die Sklaven, die waren für 6 Jahre, waren die Sklaven bei einem Herr. Und nach 6 Jahren konnten sie wieder als Sklave frei werden. Und da gab es Sklave, wie der Text es sagt, die gesagt haben, ich will nicht frei sein, ich will bei meinem Herr bleiben. Und wenn sie beim Herrn bleiben wollten, dann hat der Herr sie genommen, an einen Pfosten, so Holzpfosten an der Tür, ja, und hat ihnen ein Loch ins Ohr gemacht. Pam, ja. Und jeder andere Sklave wusste, wenn man einen sah mit so einem Loch im Ohr, wusste man, das ist ein Sklave, der freiwillig Sklave geblieben ist. Stell dir mal vor, was die anderen gedacht haben, die Sklaven, die so harte und böse Herren hatten, die haben gedacht, man muss ja total verrückt sein, freiwilliger Sklave zu sein. Und der Sklave, der freiwillig Sklave blieb, hat dem Herrn gesagt, ich liebe meinen Herr, ich will bei ihm bleiben. Jetzt sage ich etwas, was nicht in der Bibel steht. Ich habe manchmal gedacht, es wäre gut, wenn man so nach 6 Jahren Bekehrung so Austritt gibt von der Gemeinde. Oder rausgetreten wird, wie man will. Ne? Ja. dass man neu überlegen muss, will ich freiwillig in der Gemeinde Jesu dienen oder will ich weiter ein mühsamer Sklave sein? Habe ich meinen Herr, habe ich Jesus so lieb, dass ich unbedingt ein Zeichen will, ich will Sklave sein bei ihm, denn ich bin total zufrieden mit meinem Herr. Stell dir mal vor, das wäre so, gell? Dass wir nach ein paar Jahren einfach, brauchst nicht mehr zu kommen. Ich habe mal so gepredigt in den Vogesen, denn der Saal war zu klein, haben viel zu viele Leute gehabt. Dann habe ich den Leuten gesagt, das machen wir so, wir machen keinen Gottesdienst mehr, keine Stunden mehr, alle bleiben zu Hause. Ja, ein bisschen ein Schock doch, ja. Dann habe ich nochmal gesagt, nur die, die in der Gemeinde dienen wollen, die kommen wieder. Alle anderen bleiben. Es hat nicht allen gefallen, diese Botschaft. Ich hatte dann so ziemlich negative Echos dann bekommen. War nicht so angenehm. Warum? Oft merken wir nicht, was eigentlich Jesus für eine Botschaft weitergegeben hat. Du hast das gehört, Lukas 14 hat er gesagt, wir können nicht den Jünger Jesu sein, wenn unser Herz nicht zuerst an ihn gebunden ist. Die letzten Tage haben wir von der Beziehung mit Gott geredet. Das Wichtigste im Leben. Wenn dein Leben an ihn gebunden ist, an Jesus, da hast du eine ganz neue Denkart. Da hast du andere Prioritäten. Dann weißt du, dass du für ihn leben willst. Denn jeder von uns lebt ganz praktisch so, wie er denkt. So wie ich denke, von den Werten, die es gibt in dieser Welt und in meinem Leben, so werde ich auch leben. Wenn ich denke, dass das und das das Wichtigste ist, werde ich in diese Richtung leben. Wenn ich denke, dass die Hauptsache ist, dass ich ein Haus habe oder egal was, dann werde ich in diese Richtung leben, arbeiten, weitergehen in diesem Gedankengang. Darum hat Jesus so eine harte Botschaft gegeben. Nicht um zu sagen, wir sollen unsere Frau hassen und so, das können wir ohne, dass Jesus uns sagt, gell? Das ist drin, kein Problem, ne? Aber er wollte uns nicht das sagen. Er wollte nur sagen, die Priorität in unserem Herzen soll unser Retter und Heiland sein und immer mehr werden. Um zu wissen, ohne ihn kannst du nicht leben. Ohne ihn hast du keine Zukunft. Ohne ihn hat es keinen Wert zu leben. Er sagt, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn diese Herzenspriorität nicht da ist. Und wenn diese Herzenspriorität aber da ist, dann bist du bereit, das Kreuz auf dich zu nehmen. Das Kreuz sind nicht die kleinen Popos, die wir haben so im Leben. Das Kreuz ist einfach auf die Seite gestellt zu werden wegen dem Evangelium. Ein Platz vom Spott. Und das, als Jünger Jesu kennst du das. Du weißt, dass die Leute mit der Zeit, weil du Zeugnis gegeben hast, aus dem Wege gehen. Aber du weißt genau, das gehört dazu. Du staunst nicht davor. Du weißt, es gehört zum Leben von einem Christen, dass wir mit Christus auch dieses Kreuz tragen, auf die Seite gestellt werden. Und dann kommt in diesem Text die wunderbare Überlegung, die Jesus gibt, wo es um die Gemeinde geht. Dienen in der Gemeinde. Gemeinde sind ja alle Herausgerufenen, die Menschen, die bekehrt sind, die mit Jesus leben wollen und die es brauchen, zusammenzukommen. Wenn wir als Einzelne, als Zeuge Jesu leben in der Gesellschaft, da freuen wir uns jedes Mal, wenn wir mit anderen Gläubigen zusammen sein können. Denn das ist dann wie ein Ort, eine Gemeinschaft, wo man im Frieden sein kann, wo man den gleichen Meister hat, wo man miteinander von Jesus reden kann, ohne dass man verspottet wird, miteinander von Jesus reden kann, sich freuen kann über diese Gemeinschaft miteinander und mit Jesus. Und hier sagt Jesus genau, was ein Gemeindebau ist. Ein Turmbau in Kriegszeit. Das steht da im Text. Wenn jemand einen Turm bauen will, das war der Turm im Weinstock. Früher hat man einen Turm gebaut, einen Wachturm, um zu wachen, um zu sehen, ob Feinde kommen. Und im Turm unten drin waren auch alle Werkzeuge, die man gebraucht hat, um im Weinstock zu arbeiten. Gemeindebau ist Turm zu bauen, zu wachen in einer Gegend, das Evangelium weiterzugeben, aber in Kriegszeit. Denn wir sind in einem geistlichen Krieg. Unser Feind, der Teufel, will absolut nicht, dass Menschen gerettet werden. Er will alle Leute verblenden, dass sie nur an das Irdische denken, dass sie nur in ihrem Egoismus etwa Freude finden, dass sie für sich selber leben und dass sie total vergessen, einen Sinn des Lebens zu suchen. Ich muss gerade an Freud denken, also der Freud, ja. Der hat in einem von seinen Sätzen gesagt, wenn jemand den Sinn vom Leben sucht, ist er abnormal. Das, genau das will der Teufel. Dass wir nicht Sinn vom Leben überlegen können, aber dass wir im Leben durchrennen, ohne zu merken, warum wir da sind. Das ist dieser Krieg. Und er weiß genau, wenn Kriegszeit ist und man einen Turm bauen will, dann sitzt man nicht Stunden hin, um zu denken, welche Farbe werden wir jetzt in diesem Turm nehmen? Ja? Grün, ja, rot, gelb, ja? Nee, es ist Kriegszeit. In Kriegszeit baut man immer, um Schutz zu haben. In Kriegszeit baut man, dass der Bau so wenig wie möglich gesehen wird. Aber dass der Bau effektiv ist für das, wenn man ihn gebraucht. Und hier in dieser ganzen biblischen Passage ist so schön zu sehen, wenn einer einen Turm bauen will, dann sitzt er hin, rechnet aus. Gemeinde Jesu, wem gehört die? Du weißt es. Gemeinde gehört Christi. Aber es ist ganz wichtig, dass jedes von uns, der zur Gemeinde gehört, zu dieser Gemeinde gehört, dass jeder sagen kann, es ist meine Gemeinde. Meine. Nicht die von den Verantwortlichen und die von diesen, die verantwortlich sind für die anderen. Nein, es ist meine Gemeinde. Ich gehöre dazu. Ich bin engagiert, den Turm zu bauen. Ich will zu Hause hinsitzen und überlegen, rechnen, was ich für Zeit habe, um mitzuhelfen im Turmbau. Ich weiß aber genau, ich baue in Kriegszeiten. Wenn ich mich engagieren will in der Gemeinde, dass die Gemeinde wachsen kann, dass die Gemeinde vorwärts gehen kann, dass sie in der Evangelisation und in der Heiligung vorwärts geht, dann gehe ich in einen geistlichen Kampf hinein. Das will der Feind nicht. Wie viele Christen habe ich gesehen in den gegründeten Gemeinden? Die haben sich eine kurze Zeit engagiert als im Dienst in der Gemeinde und haben wieder Rückwärtsgang gemacht. Denn sobald sie vorwärts gegangen sind, kamen persönliche Probleme. Es hat dem Feind gar nicht gefallen. Wenn wir vorwärts gehen wollen in diesem geistlichen Krieg, dann muss uns ganz bewusst sein, ich will in der Gemeinde dienen, also muss ich meine persönliche Beziehung mit Gott noch besser pflegen. Wir haben so ein Bibelleseprogramm, um einmal im Jahr die Bibel zu lesen. Das mache ich mit vielen jungen Leuten, dass wir dasselbe Ziel haben und dass wir das ganze Jahr an jedem Tag dieselben Kapitel lesen. So können wir uns telefonieren, sag du mit dem Text, wie weit hast du da verstanden und so weiter, können wir mitmachen. Und als Bild von diesem Bibelleseprogramm habe ich natürlich, weil es von meinem Militärdienst kommt, ist das Bild von einem Fallschirmspringer, ja, der in der Luft ist mit seinem Fallschirm und er überlegt, meinst, muss ich ihn wirklich öffnen? Gute Überlegung, gell, wenn du so runter gehst vom Flug. Ja, so für Philosophen gut, ne? Muss man das wirklich öffnen, ja? Sind oft die Christen mit der Bibel, gell? Die fliegen sie rum und, ja, muss ich sie wirklich öffnen? Ja, der Pastor hat sowas gesagt, aber muss ich das öffnen, ja? Aber vergiss nicht, es kommt näher, gell? Ziemlich schnell, gell? Mit 180 Kilometer Geschwindigkeit geht's runter, gell? Also lang, ja, nicht zu lange überlegen, ja? Ich habe meistens ziemlich schnell geöffnet, ja? Wir seien das so kostbar. Dienst in der Gemeinde heißt, die Beziehung, persönliche Beziehung mit Gott besser pflegen. Jeden Dienst in der Gemeinde, Kinderarbeit, so wichtig, Jugendarbeit, Evangelisationsverantwortungen, Musik, Lieder, Bibel lesen, laut lesen, ich weiß nicht, ob ihr das macht, ich mache ganze Abendstunden, wo wir nur miteinander laut die Bibel lesen und nach jeden 10 oder 15 Verse ist nur Stille, jeder überlegt und dann Gebetszeit, kein Kommentar. Denn die Bibel ist Gottes Wort und du kannst dann merken, was da alles rauskommt in diesen Gebete. Wenn wir nur vor Gottes Wort sind, da kommt ein Kapital raus. Denn keine Predigt ist so gut wie die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Es gibt so vieles zum Dienen, auch das ganz Praktische in der Gemeinde. Und eine Gemeinde geht immer so vorwärts, wie die Glieder in der Gemeinde dienstbereit sind. Dann sagt Jesus in diesem Text, das Salz ist gut. Das haben wir gestern schon gesehen, dass wir Salz sind, gell? Der Erde und Licht der Welt. Das Salz ist gut. Wenn aber auch das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Hier geht es um die Liebe zu Gott. Die Liebe ist unser Zeugnis in der Welt, aber die Liebe ist auch unsere Kraft in der Gemeinde. Nicht nur unser Zeugnis in der Welt. Die Kraft in der Gemeinde ist die Liebe, die von Gott kommt. Und diese Liebe ist das Annehmen von den Verschiedenheiten, die wir sind, wenn wir miteinander einfach da sind. Denk daran, du wirst immer so leben, wie du überzeugt bist in deiner Denkart. Wenn deine Denkart dienen ist, wirst du Möglichkeiten finden zum Dienen in der Gemeinde. Ich habe mich letztens wieder gefreut, es hat sich so einen Afrikaner bekehrt in Bonn, in der Gemeinde, ein Informatiker, ein Ingenieur. Und kurz nach der Taufe, ein paar Wochen später, hat er mir gemeldet, Dani, ich habe jetzt einen neuen Herr, Jesus ist mein Meister, was kann ich helfen in der Gemeinde? Das war etwa 3 Wochen nach der Bekehrung. Der hat verstanden, ich habe einen neuen Meister, jetzt bin ich da zum Helfen. Ich finde das so schön. Wenn wir das verstanden haben, dann ist Gemeindeleben ein Leben, wo das Positive gewinnt. Weißt du, warum das in verschiedenen Gemeinden niemand Verantwortung nehmen will? Weißt du das, warum? Ist meistens so, weil man so oft schon negative Kritik gemacht hat über die Verantwortlichen, dass man sich sagt, ich möchte nicht verantwortlich sein. Wenn ich verantwortlich bin, dann werden die anderen auch auf mich schießen. Ja? Dann zieht man sich lieber zurück. Wenn aber viele dienen in der Gemeinde, dann braucht jeder der andere. Und jeder kann den anderen Mut machen, vorwärts zu gehen und mit dem Evangelium in die Welt hineinzudringen und miteinander ganz ehrlich die Probleme der Gemeinde zu tragen. Ich habe mich gefreut heute Morgen, die verschiedenen, die nach vorn gekommen sind, gesagt haben, da habe ich ein Gebetsanliegen, da
wunderbar. Wir können miteinander uns tragen, miteinander eine Familie sein, miteinander dienen. Ist so schön. 2. Timotheus 2, 1 und 2, ein Text, das jemand, jedermann kennt, hatte ich gesagt. 2. Timotheus steht auch irgendwo im Neuen Testament. 2. Timotheus 2, 1 und 2. Sagt Paulus dem Timotheus: Du nun, mein Sohn, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, welche fähig sein werden, auch anderen zu lehren. Das erste ist wichtig. Paulus sagt dem Timotheus: Deine Kraft ist in der Gnade. Deine Kraft als Christ ist in dem, was du nicht verdienst. Ist doch so schön, gell? Ich brauche nicht eine Kraft vorzuweisen oder beweisen in dem, was ich selber bin. Die Kraft, die geistliche Kraft, ist das, was wir von der Gnade Gottes bekommen. Und wenn wir diese Gnade Gottes ergreifen, bekommen, dann wissen wir, dass alles, was wir haben, haben wir bekommen, herzlichen Dank, haben wir bekommen vom Herrn, um es anderen weiterzugeben. Ich hatte die Freude in meinen 35 Jahre Dienste, hatte ich die Freude, immer wieder in Gemeinden Älteste und Diakone zu schulen, ihnen die Verantwortung weiterzugeben, ein bisschen später ihnen die Autorität weiterzugeben vom Dienst und dann wegzugehen und an einem anderen Ort anzufangen. Gemeinde Jesu ist da, wo wir im Dienst sind miteinander, wo wir etwas vom Herrn bekommen haben, um es den Jüngeren weiterzugeben, dass sie wieder neu andere auch wieder schulen können und weitergehen können. Gemeinde Jesus ist nicht der Ort, wo man einfach da bleibt und immer selber macht. Es ist der Ort, wo man von Gott bekommt, weitergibt, dass es weitergegeben wird. Und so ging das Evangelium durch diese 20 Jahrhunderte durch, weil Menschen gehorsam waren und es wieder den Jungen weitergegeben haben und wieder die Verantwortung weitergegeben haben und wieder die Autorität weitergegeben haben. Das ist so schön. Nur ist es wichtig, dass wir Ältere, jetzt zähle ich mich zu den Älteren plötzlich, gell, dass wir Ältere ganz bewusst bei den Jungen, die gläubig sind, ganz bewusst wissen, diese Jungen haben denselben Heiligen Geist bekommen wie wir. Wir können ihnen voll vertrauen, ihnen Verantwortungen geben, ihnen helfen auf dem Wege, dass sie ältere Leute haben, die für sie Modelle sind, Beispiele sind im Glaubensleben, in der Ehrlichkeit, im einfachen Leben mit Gott, in der Zufriedenheit mit dem Herrn Jesus. In 1. Timotheus 3, einen anderen Text, 1. Timotheus 3, da schreibt Paulus dem Timotheus und sagt ihm, was die Pflichten sind von den Vorstehern. Also die Männer, die einfach von in der Gemeinde diese Verantwortung haben, dass es der Gemeinde gut geht und dass sie ans Ziel kommt. Was ist, du kennst ganz bestimmt die Gemeindestruktur, wie sie ist im Neuen Testament, sie ist also wirklich super einfach. Ja? Einfacher geht's gar nicht. Was ist der größte Titel, den man haben kann in einer Gemeinde? Heilig. Und alle die Wiedergeborenen sind Heilige. Also größer kann man nicht werden. Das ist das Höchste. Ne? Und das hat man nur aus Gnade. Eine Gemeinde, die Struktur vom Neuen Testament, sind alle Heiligen sind miteinander und haben als Autorität Gottes Wort, die Bibel. Und diese Heiligen miteinander entscheiden, was sie für Ziele setzen. Zum Beispiel, dieses Tal muss das Evangelium haben. Das ist ja ganz klar. Ne? Wenn man da jeden Tag durchfährt, ist man überzeugt davon. Ne? Die Ziele der Gemeinde sind immer doppelt. In der Gemeinde Heiligung, bessere Kenntnis von Gottes Wort, dienen miteinander, Liebe ausüben. Außerhalb Liebe zu den Verlorenen, Retterliebe, das Evangelium weitergeben. Wir haben immer diese zwei Gleise, wie beim Zug, die zwei Gleise, die parallel gehen in der Gemeinde im Neuen Testament. Vertiefung, Evangelisation. Und ich merke oft in der Gemeinde, wenn eine Gemeinde nicht evangelisiert und nur an der Heiligung arbeitet, da werden oft die Christen sehr, sehr, sehr sensibel. Weißt, dann merken sie plötzlich, der hat mich nicht gegrüßt, wie er der andere gegrüßt hat heute Morgen am Sonntag. Ne? Der hat wahrscheinlich etwas gegen mich. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ja. Aber wenn du immer wieder draußen bist und wenn die Ungläubigen dir sagen, du bist ein Idiot, uninteressant und so, ne, dann merkst du gar nicht, wenn ein Bruder oder Schwester vergisst, dich zu grüßen. Du bist ganz anderes gewöhnt. Ne? Ich habe schon manchmal an der Tür gesagt, so wenn ich von Haus zu Haus gehe, wenn die Leute mir so schöne Namen sagen, kann ich ihnen sagen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ne? Das ist gar nichts Neues, was sie da sagen. Und dann lernt man nicht so ernst mit sich selber sein und wird nicht so sensibel. Gott will, dass seine Kinder in der Konfrontation leben, im Krieg leben. Hast du gemerkt im Alten Testament? Der Amalek, das war der stete Feind von Israel. Und Amalek hätte Gott auf die Seite schieben können, total wegnehmen, dass sie keine Feinde mehr haben. Und es steht in der Schrift, dass Gott Amalek gelassen hat als Feind, so dass jede Generation vom Volk Israel wieder lernen müsste zu kriegen. Gott könnte uns diesen Feind wegnehmen, dass wir nicht so einen Krieg haben in der Evangelisation. Aber der muss da sein, sonst rechnen wir nicht mehr mit der Hilfe vom Herrn, sonst zählen wir mit uns selber. Und sonst werden wir uns nicht genügend an den Herrn klammern, um das Evangelium weiterzutragen in unsere Generation. Du kennst diesen Text wahrscheinlich, 1. Timotheus 3. Da steht alles geschrieben, was eigentlich Älteste sind in der Gemeinde und auch was Diakone sind in der Gemeinde. Und wenn du das durchliest, die Haltung, die man erwartet, von dir im persönlichen Leben, von dir im Familienleben, von dir im Leben in der Gesellschaft, dann wirst du dir vielleicht sagen, ja, das ist klar, ich kann nie das sein. Das können nur andere. Aber ich glaube, was Paulus in diesem Text sagen will, ist, dass jeder Mann in der Gemeinde sollte sich vor diesem Text, sollte anhalten und überlegen, will ich ganz bewusst in diese Richtung leben? Will ich das als meine Zielsetzung haben? Ne? Wer nach einem Aufseheramt trachtet, der begehrt eine schöne Wirksamkeit. Nun soll aber ein Aufseher untadelig sein, eines Weibes Mann, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfrei, lehrtüchtig, kein Trinker, kein Raufbold, sondern gelinde, nicht händelsüchtig, nicht habsüchtig, einer, der seinen eigenen Hause wohl vorsteht und die Kinder mit aller Würde in Schranken hält. Wenn aber jemand sein eigenes Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neuling, damit er nicht aufgeblasen werde und dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht der Lästerung und der Schlinge des Teufels verfalle. Willst du dich als Bruder unter uns, ich frage dich jetzt, willst du dir das als Zielsetzung setzen? Mit Hilfe des Herrn? Bist du innerlich bereit zu sagen, Herr, ich will das als Zielsetzung. Ich fühle mich absolut schwach, Herr. Ich merke, dass vieles davon bei mir im Leben nicht da ist. Ich brauche dich, Herr. Aber ich will so ein Mann werden. Das sollte die Zielsetzung sein von jedem Mann. Denn die Gemeinde und die ganze Gesellschaft braucht solche Männer. Gott will es. Was ist der Unterschied zwischen den Ältesten und den Diakonen? Der Text, der nachher kommt von den Diakonen, ist, dass Älteste in einer Gemeinde den Dienst haben als Hirte, sich zu kümmern, dass es in der Gemeinde eigentlich gut geht in der Richtung vom Gehorsam zu Gottes Wort. Wenn wir alle Heilige sind als Bekehrte, was sind dann die Ältesten eigentlich? Die Ältesten sind auch Heilige, also das gleiche Niveau, ja? Denn sie sind auch bekehrt. Aber das, was die Gemeinde entscheidet als Evangelisation, als Lehre, als nötige Stunden, um vorwärts zu kommen, im Brotbrechen, im Beten, in der Lehre der Bibel, was die Gemeinde entscheidet, da werden die Ältesten der Gemeinde helfen, dieses Ziel zu erreichen. Die Ältesten sind da als Hirte, dass wir miteinander den Weg gehen können. Die werden manchmal mehr Zeit nehmen müssen für solche, die schwach geworden sind oder in einer besonderen Anfechtung drinstehen. Aber sie wollen, die Ältesten miteinander, wollen, dass die ganze Gemeinde, alle miteinander, das Ziel erreichen, dem Herrn zu dienen. Und die Diakone kümmern sich um ganz praktische Sachen im Gemeindeleben. Alles, was organisatorisch, materiell geschieht, so dass die Ältesten frei sind und Zeit haben, sich um Menschen zu kümmern, Hirten zu sein, um den Menschen zu helfen, Jesus nachzufolgen. Ich finde das so schön, wie Gott das organisiert hat. Es kann nur schön sein, gell? Weil es Gottes Wort ist. Und das ist eine Struktur, die eigentlich, wenn wir sie so einfach nehmen, passt sie in jede Kultur hinein. Ich musste immer wieder staunen. Natürlich von der Kultur her in Europa sind wir gewöhnt, dass was die christliche Religion ist pyramidal, da ist einer oben, ein Pastor oder ein Priester oder jemand oben, der fast eine Stellung hat zwischen Gott und den Menschen so, ne, halb so, ja, ja. Und dann hat man die Verantwortung einfach zuzuhören, was er sagt. Gemeinde Jesus ist was anderes. Gemeinde Jesus ist eine Werkstatt. Ein Bau. Ein Bau, der noch nicht fertig ist und der erst fertig ist, wenn der Herr zurückkommt. Und auf einer Baustelle, die nicht fertig ist, da hört man immer wieder Maschinen, ein Hammer, der runterfällt, gell? Einer, der nervös wird, ne, auf dem Bau, ne, der findet, dass der andere zu langsam arbeitet und so, ne. Einer, der nur mit den Bierflaschen rumläuft, ne, auf dem Bau und so, ja. Das findet man, auf einem Bau findet man alles, gell? Und im Gemeindebau findet man auch Verschiedenes. Aber wir sind am Bauen in Kriegszeit und alles das, was fehlerlos ist, gehört zum Himmel, nicht auf die Erde. Wir sind unterwegs miteinander, um das Ziel zu erreichen. Ich komme zum Ende. Ich hoffe, dass du gemerkt hast, dass Dienen in der Gemeinde ein großen Vorrecht ist. Ich finde es das Schönste im Leben, wenn man hin und wieder das Gefühl innerlich haben kann, die Zufriedenheit, wo man nur dem Herrn sagen kann, Herr, ich verstehe eigentlich nicht, warum ich anderen Menschen helfen darf, dass sie näher zu dir kommen. Das ist so super, ne? Da kann ich auf dem Weg vielleicht nur so einen Wegweiser sein, ne? Aber ich weiß noch gut, an einem Moment in Frankreich, wegen Atomdings und so, nicht nuklear, da wurde um die Nuklearzentrale von Fessenheim im Elsass, ging es darum, ob man die abbauen muss oder nicht. Und in einer Nacht, im ganzen Elsass, alle Ortschaften waren, Tafeln waren überklebt mit, genau wie man die Ortschaften schreibt, alle ganze Elsass mit Fessenheim, ja, nur einen Ort. Ja. Und das war schlimm, gell, für die Lastwagenchauffeure, die eine Fabrik suchten. Ne. Jeden Ort hieß Fessenheim, Fessenheim, Fessenheim. Ne. Man wusste nicht mehr, wohin gehen. Bis an diesem Tag war ich auch unterwegs, wusste zum Glück, wo ich hingehen will. Gell. Aber ich habe gedacht, wie schön, wenn du als Christ, wenn ich als Christ nur so ein Wegweiser sein kann, wo Leute merken, da gibt's eine Richtung, wo man Frieden finden kann. Da gibt's eine Richtung, wo es Vergebung gibt. Da gibt's eine Richtung, da kann man den Weg einschlagen, um etwas Neues zu finden im Leben. So schön. Wegweiser sein, Diener sein in Gottes Sache. Letzte Text im Titusbrief. Darf ich noch? Geht's noch? Ein paar Minuten, ja. Titusbrief. Titus, der hatte keinen leichten Dienst, der wurde von Paulus einfach geschickt und auf die Insel Kreta und hat ihm gesagt, du gehst nach Kreta und in jeder Stadt wirst du der Älteste nennen, gell, und so. Ich kann mir vorstellen, da kamen Schweißtropfen beim Titus, gell. Das wird was sein, ne? Der hat ihm gesagt, ja, so und so Männer, die müssen so leben und so, und du hilfst, dass diese Älteste werden in der Gemeinde. Und da hat der Paulus ihm noch gesagt, was er da tun kann, dass jeder in der Gemeinde seinen Platz und Dienst findet. Und das lese ich in Kapitel 2, Titus 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass alte Männer nüchtern seien, ehrbar, verständig, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass alte Frauen ebenfalls sich benehmen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch seien, nicht vielem Weingenuss fronen, sondern Lehrerinnen des Gutes seien, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verständig, keusch, haushalterisch, gütig, ihren Männern untertan zu sein, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie verständig seien, wobei du dich selbst in allem zum Vorbild guter Werke machen musst. Im Unterrichten zeige Unverfälschlichkeit, Würde, gesunde, untadelige Rede, damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes von uns zu sagen weiß. Interessant, da hat Paulus dem Titus gezeigt, was er eigentlich suchen soll in den verschiedenen Altersstufen. Die älteren Männer. Die Gemeinde geht von Generation zu Generation. Und wenn sie weitergeht von Generation, dann wird in der Gemeinde werden immer wieder die äußeren Formen wechseln. Und der innere Fond, das Evangelium, bleiben. Und wenn wir älter werden, müssen wir aufpassen, dass wir der Fond vom Evangelium und die Form nicht verwechseln. Jeder ältere Mensch muss damit kämpfen. Denn wenn wir älter werden, gehen wir automatisch zurück in die Erinnerung von der Zeit, wo wir Kind waren. Die Bibel will, dass jede Generation das Kapital vom Evangelium weitergibt und bereit ist, dass es Formwechseln gibt. Das ist interessant im Alten Testament. Da waren die Priester von 30 Jahre alt bis 50, steht im Text. 20 Jahre Priester. Und nach 50 waren sie Ratgeber für die jungen Priester. Denn du hast gesehen im Alten Testament, wenn du die verschiedenen im Heiligtum gearbeitet hast, da durftest du nie eine falsche Geste machen. eine falsche Geste wäre, konnte den Tod sein im Heiligtum. Also waren die älteren Priester da, um den Jungen zu helfen, dass sie keinen Fehler machen, als Ratgeber. In der Gemeinde müssen wir das lernen. Es gibt eine Zeit für uns ältere Männer, wo wir bereit sind, als Ratgeber zu sein, aber nicht mehr als Leiter zu sein, den Jüngern die Möglichkeit geben, voll ranzugehen und uns freuen, wie sie das Evangelium durchtragen. Ich war Mitgründer von der Mission, wo ich drin bin, immer noch, gell, France pour Christ, Frankreich für Christus. Da war ich ein paar Jahre Präsident, dann war ich im Komitee der Leiter. Und jedes Mal an jeder Stelle habe ich wieder einen jüngeren Menschen gesucht, dem ich die Verantwortung weitergeben kann. Heute bin ich froh, ich bin nur noch bei France pour Christ ein ganz gewöhnlicher Missionar, habe keine Verantwortung mehr. Ich habe Freude, der jetzt Direktor ist von unserer Mission, der war bei mir, als er 17-jährig war, ne? Ich habe ihn geschult. Ja? Und jetzt ist er mein Chef. Ich sage nicht, um zu sagen, dass ich was Gutes getan habe. Ich sage nur, um zu sagen, es ist ein biblisches Prinzip. Wenn wir wollen, dass das Evangelium mit Kraft weitergeht, dann müssen wir immer wieder daran denken, die Menschen haben am meisten Kraft zwischen 30 und 50. Das ist in der Bibel. Da lassen wir doch diese Generation vorwärts gehen. In der Evangelisation, in Gemeindegründung, lassen wir sie vorwärts streiten. Und seien wir bereit, wenn wir älter werden, weil es ja eine Gnade, alt zu werden, gell? Seien wir bereit, zu unterstützen mit Rat, mit Geistlichkeit, mit Hilfe. Und hast gelesen, es ist wunderbar für die alten Frauen, was sie für einen Dienst haben, zu den Jüngeren zu gehen, den Jüngeren zu helfen. Es gibt so viele junge Mütter, die Hilfe brauchen, wenn die Kinder ganz klein sind, wenn eines nach dem anderen kommt, gell? Und man nicht mehr aus den Wickel rauskommt, ne? Ist so schön, wenn eine ältere Frau kommt, mithilft. Ursula ist jetzt oft unterwegs bei den jüngeren Frauen, die Kinder haben. Aber da hat sie immer im Auto seinen Bügeltisch, ja? Bügeleisen. Und da geht sie zu den Jüngeren. Und dann stellt sie ihren Tisch hin, das ist dann Bibelstunde, ja, nennt man das, ja. Dann stellt sie den Bügeltisch hin und die jüngere Frau stellt auch ihren Bügeltisch, ne, und da haben sie Bügeltisch gegen Bügeltisch und Bügeleisen, ja. Und dann so hilft sie die Wäsche zu bügeln und schult Jüngerinnen für Christus. Ja. Hört zu, gibt Ratschläge, hilft ihnen, ihre Männer zu lieben, das ist so wichtig. Hilft ihnen, mit den Kindern durchzukommen. Das ist in der Bibel. Gott wollte, dass jede Generation, die Jesus verstanden hat, eine Dienergeneration wird für die nächste Generation. Und so kann die Gemeinde als Dienst miteinander vorwärts gehen. Und die Jungen, viele Jungen da, gell? Super. Hätte ich gesagt, ich bin ja auch jung, aber ich habe jetzt nicht mit meinen Alten gezählt, ne? Die Jungen haben die Verantwortung, Vorbilder zu werden. Vorbilder, steht im Text. Das heißt, dein Leben, vergiss es nicht, dein Leben wird immer beobachtet, überall. In der Schule, in der Arbeit, in der Straße, überall wo du bist, wirst du beobachtet. Und weil du beobachtet bist, werden andere junge Menschen entweder sie sagen, so möchte ich sein. Oder sagen, das ist doch ein Käse. Ne? Darum als junger Mensch, um Vorbild zu sein, brauchst du auch nur eines. Ehrliche Beziehung mit Gott. In die Praxis umsetzen, was du schon verstehst. Ich sage oft, in der Bibel habe ich kein Problem mit den schwierigen Texten, die ich nicht verstehe. Ich habe nur Probleme mit den Texten, die ich verstehe, um sie zu praktizieren. Die schwierigen Texte machen mir kein Problem. Da denke ich einfach, Dani, du bist zu dumm, lass doch fallen. Gell? Okay. Ne? Aber mit den ganz klaren Texten, wo ich in der Liebe vorwärts gehen soll, in gute Werke vorwärts gehen soll, da habe ich Problem. Da muss ich gehorchen, ja? Da muss ich da sein und meine Kraft einsetzen für die Ehre Gottes, dass er und dass die Gemeinde vorwärts geht. Diener in der Gemeinde. Willst du sein? Super Job. Wird nicht bezahlt, das ist klar. Aber das Schöne als Diener ist, vor Gott immer wieder zu verspüren, er macht mir die Ehre, dass ich in seinem Weinberg mitarbeiten darf. Wer bin ich, wer bist du als Gläubiger, um so eine Ehrestelle zu bekommen, dass du auf dem Weg von anderen Menschen eine Hilfe sein darfst? Jetzt, wo so viele Menschen in Not sind, keine Zukunft, keinen Ausweg sehen, keine Sicht haben, Angst haben vor dem Tod, nicht wissen, wie sie leben sollen, keine Lösung haben für ihre Kinder. Als ich im Spital war, für eine Operation da, Fliegerei, gell, kam nachts eine Krankenschwester in mein Zimmer und da hat sie gefragt, wie es mir geht und so, okay, und dann hat sie mir gesagt, haben Sie ein wenig Zeit? Habe ich gesagt, ich habe Zeit, ich bin da im Bett, ich habe Zeit. Ja. Ich, alle Schläuche waren da, ich habe Zeit, kann nicht weggehen, ne? Ich habe Zeit. Ja. Da hat sie angefangen zu weinen, ich kannte diese Frau nicht, sie hat angefangen zu weinen und hat von ihrem Sohn gesprochen, der im Rauschgift drin ist. Ja. Habe ich ihr nur sagen können, Entschuldigung, aber ich habe keine Lösung. Darf ich aber jetzt gerade mit Ihnen beten und mit dem reden, der eine Lösung hat? Da hat sie nichts gesagt, ich habe angefangen zu beten. Ja. Die kam dann jede Nacht eine Stunde zu mir ans Bett und öffnete ihr Herz immer mehr. Ich konnte mit ihr nicht die Bibel lesen, denn ich war so richtig überall angebunden mit den Schläuchen, gell? Aber ich könnte ihr sagen, da im Ding daneben ist meine Bibel, öffnet mal, ja? Sucht mal da. Und da habe ich ihr gesagt, welchen Kapitel suchen. Jetzt liest mal laut vor, ja? Dass wir miteinander überlegen. Ja? Und die konnte verstehen, dass sie als Mutter, sie hatte das Gefühl, sie hat alles verfehlt im Leben. Die Erziehung, die Ehe, für sie war alles verfehlt. Sie hatte nur noch eines, wo sie das Gefühl hat, sie kann noch brauchbar sein, das war der Beruf. Alles andere verfehlt. Ja. Die Frau hat es so nötig zu wissen, was Vergebung ist, was Gnade ist, was die Liebe Jesu ist. Und solche Menschen sind überall rings um dich und mich in der Gesellschaft. Das ist nicht ein Einzelfall. Das ist etwas, was man überall findet. Und du darfst, stell dir mal vor, du darfst Dienerin, Diener sein vom dreiheiligen Gott. Ihm dienen, in deiner Schwachheit, nur von Gnade leben und in der Gemeinde mitarbeiten, dass der Turm gebaut wird, mitten im Krieg. Das ist das Schönste, was wir haben, glaube ich persönlich, im Leben, Diener zu sein. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du warst der größte Diener. Du erinnerst mich gerade an Johannes 13, als du die Füße gewaschen hast, deinen Jünger. Es macht uns immer wieder, mir auch, Herr, macht es Mühe zu denken, dass du kommst und unsere Füße waschst, dass du unser Diener bist. Bitte, Herr, setze du tief in unsere Herzen die große Freude des Dienstes. Befreie uns bitte von uns selbst. Schenk uns einen Blick, um zu sehen, wo wir helfen können, Herr Jesus. Wir haben es gesungen vorher, dass wir diesen Blick wollen. Gib uns die Gnade, auf dem Weg von anderen Menschen einfach diese Richtung anzugeben, wo man dich finden kann. Du allein bist Gott, du bist würdig, dass viele Menschen dich anbeten. Und das wollen wir, Herr Jesus, dass dein Name groß ist und groß wird in diesem ganzen Tal auch, Herr, in diesen allen Ortschaften, da wo wir sind. Du kennst diese Menschen, die jetzt noch verloren sind, dich nicht kennen. Herr, wir möchten, dass sie das Evangelium begreifen, ergreifen und dir die Ehre geben. Bitte, Herr, brauche du uns weiter. Danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe zu jedem von uns. Hab herzlichen Dank dafür, Herr. Amen.